Oh, sluší, ďábel mi sedí na duši. Sedla za okna, po celém městě je tma, je konec, nebo se mi to jen zdá. Se mrtvé stojí, strašidla se rojí, všichni se bojí. Přičeli smíchy.
Und dies aber aushält und dies auch alles mit in seine Haltung einbezieht. Und daraus entsteht ein merkwürdiger, ein Humor, den er auch sehr ernst vorträgt, aber der dadurch eine merkwürdige Komik kriegt, die man nur als mühsamsche Komik bezeichnen kann. Man lacht oft und weiß selbst nicht warum. Ich weiß nicht, ob er darüber gelacht hat oder ob er sich wirklich so ernst genommen hat, wie er das beschrieben hat. Aber das gibt ein merkwürdig schillerndes Bild von ihm selbst, was aber weit aufgespannt ist und in diesem Tagebuch zusammenfließt, sodass es dann in diesem Zusammenfließen plötzlich zu Literatur wird. Und das ist ein Effekt, den kann man auf jeder Seite finden, auch wenn man sich fragt, warum schreibt er jetzt zum 100. Mal, wie er auf die Emmy draufsteigt. Aber er schreibt es immer wieder, es gehört auch immer wieder für ihn dazu. Und das ist dieser durchgängige Stil, der plötzlich ihn für mich zu einem Schöpfer einer literarischen Form macht, die keiner vor ihm und keiner nach ihm wieder so hingekriegt hat. Und das hält er 15 Jahre durch. Die schönsten Jahre waren, ich sag's mal jetzt so, die des Kaiserreiches. Da hatte er die Freiheit, da hat er sich in Schwabing seinen eigenen Freiraum geschaffen. Zwischen Polizeiüberwachung und diesen Freiheiten, die er sich nahm und dem, was in Schwabing möglich war. Also diesen Freiraum wollte er ausweiten und er wollte natürlich auch, dass Leute gewinnen, die das mit ihm mitbetreiben, die Anarchie sozusagen in die Kreise der Künstler und in die Kreise des damals sogenannten Lumpenproletariats hineintreiben. Und er wollte der Stifter einer anarchistischen Gegenkultur werden und spielt das Tagebuch natürlich auch eine wichtige Rolle dabei, um diese Haltung in ihm auszubilden. Beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs änderte sich das Bild. Das wird dann in den nächsten Bänden sichtbar. Mühsam wurde aus der Bahn geworfen durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Er brauchte ein paar Monate, um wieder neue Orientierung zu finden. Die schöne Zeit dieser Bohème war vorbei. Die ganzen Leute, die er kannte, teilten sich auf in Kriegsbefürworter und Patrioten und auf der anderen Seite Kriegsgegner. Sie haben sich gestritten und bekämpft. Das heißt, die wunderbare, entfaltete Bohème-Kultur ging dem Untergang entgegen. Es kam dann die Münchner Räterepublik. Bei Mühsam gibt es da ein Loch. Einige Tagebücher sind aus Gründen verschwunden, über die ich nachher noch kurz rede. Dann kamen 5,5 Jahre Tagebuch in der bayerischen Festungshaft, die sich sehr stark von dem unterscheiden, was wir hier sehen. In der Festungshaft haben die Tagebücher vor allem die Funktion gehabt, dass er, nachdem er dort isoliert wurde von seinen eigenen ehemaligen Mitkämpfern und Freunden, als Anarchist war er in dem Richtungskampf, dem politischen Richtungskampf der verschiedenen linken Gruppierungen plötzlich zum Außenseiter geworden und wurde von allen Richtungen bekämpft. Das wurde in Form von persönlichen Feindschaften, von Intrigen, von Verrätereien aller Art ausgetragen. Mühsam hatte einen schweren Stand und er hatte am Ende nur noch das Tagebuch, um sich mit diesem Erleben und mit sich selbst auseinanderzusetzen. Eine sehr niederschmetternde Lektüre, vor allem 5,5 Jahre erlebt man, wie der Strafvollzug in Bayern von Tag zu Tag verschärft wurde, um diese ehemaligen Revolutionäre klein zu kriegen. Und ich glaube, dort wurde einiges eingeübt von dem, was dann später in den KZs praktiziert wurde. Mühsam war also ein früher Zeuge dessen, was dann später auch tatsächlich passieren würde. Und er fiel ja dann auch den Wachmannschaften zum Opfer, die vorher 13 Jahre zuvor die Räterepublik blutig zusammengeschossen hatten. Mühsam war knapp diesen Morden entkommen, weil er da schon im Gefängnis saß. Aber sie haben sich dann an ihm gerecht. 1934 wurde er dann von den SS-Leuten ermordet, die damals schon als freigesetzte Reichswehrsoldaten die Räterepublik zusammengeschossen hatten. Dies nur ein kurzer Vorblick. Wir haben ja also noch eine glückliche Zeit von ihm.
München, Sonntag, der 7. Mai 1911. Der elende Tripper. Ununterbrochen macht er sich bemerkbar, stört mich in meinen Absichten, lähmt meine Aktionen, vergiftet meine Laune. Nun laboriere ich seit 3 Wochen dran und noch merke ich fast gar keine Besserung. Morgen will ich noch einmal zu Hausschild. Ich muss der Schweinerei endlich energisch zu Leibe gehen. Gestern Abend war es wieder grässlich. Emmy war im Café. Ich hatte vorher im Luitpold Eduard, Joël und Frau getroffen. Sie war sichtlich geil auf mich und bat mich, ich möchte sie, ehe ich in die Torgelstube gehe, heimbegleiten. Ich tat das, ging mit hinauf zu ihr ins Atelier und regte mich an ihren Küssen furchtbar auf. Dann zog sie sich um und ich sah sie nackt, was mich so toll machte, dass ich vor Schmerz und Wollust hätte schreien mögen. Das enge Suspensorium wäre unter dem Druck des mächtig gestrafften Gliedes beinahe gerissen. Wir waren beide sehr betrübt, dass wir nicht tun konnten, worauf wir beide brannten. Genau dieselbe Geschichte wie vor 5 Jahren in Wien, wo ich nackt neben der ebenfalls geschlechtskranken Irma Karczewska lag. Wir küssten uns wie wahnsinnig und mühten uns, wenigstens mit Mund und Fingern einander Genüge zu tun, aber schließlich war der Widerstand des Schmerzes doch immer noch größer als der Antrieb der Lust. Das war damals die Tragik, dass wir uns erst kennengelernt hatten und dann bald auseinandergingen, sodass wir nie dazu kamen, einen richtigen Koitus miteinander zu vollziehen. Schon nachmittags war ich bei Emmy gewesen. Morax, Fräulein Vital waren da und ich zeichnete einen Bilderbogen zu der Schauerballade, die Emmy und Morax zusammen bei Kati vortragen wollten. Es sind sehr lustige Bilder geworden, die Emmy sehr primitiv und dadurch umso wirksamer antuschte. Eduard Joel ist ein netter Kerl, aber unsere Interessen gehen doch allmählich weit auseinander und ich kann nicht leugnen, dass ich seine Gesellschaft umso mehr schätze, je deutlicher mir die Möglichkeit scheint, von ihm Geld für den Kain herauszuschinden. Angebohrt habe ich schon. Heute Nachmittag werde ich wieder mit dem Ehepaar beisammen sein. Ob es etwas herausschauen wird? Nach dem Intermezzo in Emmys Atelier begleitete ich sie bis vor den Simpel. Das süße Ding trug auf dem ganzen Weg Leuchter und Kerze in der Hand, damit sie auf dem Heimweg die Treppen hinauffinde, zumal sie die Nacht Engert versprochen hatte. Sie erzählte mir das ganz arglos und mit vielem Bedauern darüber, dass ich nicht imstande bin, meine Pflicht zu tun. Sie könne unmöglich so lange allein schlafen. Dass es gerade Engert sein sollte, war mir sehr fatal. Aber wer will den Weibern ihren Geschmack vorschreiben? München, Montag, der 22. Mai 1911. Donnerwetter. Der 22. Von der neuen Kain-Nummer ist noch gar nichts da. Und ich muss wirklich diese Blätter etwas vernachlässigen, will ich das meinige für das Blatt tun. Ich weiß noch nicht einmal, was alles hineinkommt. Über den Hauptartikel bin ich noch ganz im Unklaren. Gestern, als ich an die Arbeit wollte, rief mich Emmy aus dem Café Bauer an, ich möchte hinkommen. Dort kam nach einiger Zeit Wilhelm Michel und Frau und wir gingen ins Stefanie, wo ich mit Michel Billard spielte. Nachher zu Emmy aufs Atelier. Das ist eine wüste Bude. Ein mächtiger Raum, dessen ganzes Mobiliar in einem dürftigen Lager, einem Ecktisch, einer primitiven Waschvorrichtung, ein paar unterschiedlichen Sitzgelegenheiten und einer Staffelei besteht. Alles unglaublich verschmiert, ein wüstes Durcheinander von Abfällen, Papier, kleiderähnlichen Stoffen und Malgerätschaften. An den Wänden Zeichnungen von allen Bekannten und heiligen Bilder, Kreuze und Ähnliches. Denn Emmy ist katholisch fromm und trägt sich mit der Absicht, zum Katholizismus überzutreten. Morax und Ida und Engert lagerten in dem Atelier, in dem Emmy, angetan oberhalb mit einem verschlissenen Herren-Gehrock und unten mit feinen Batistenhöschen herumsprang und den schmierigen Engert karessierte. Morax besaß eine Familienkarte für die Blumenseele und wir beschlossen, allesamt dorthin zu gehen. Wir nahmen vor dem Café Bauer eine Droschke, aus dem Café kamen noch Kellner und Otten, die sich mit Morax in eine zweite Droschke setzten und nun fuhr die ganze groteske Kavalkade unter den erstaunten Grinsen des zusammengelaufenen Publikums davon. Wir sahen wüst genug aus. Ich auf dem Rücksitz, nach vorn Engert, dessen Abgeschabtheit nach gerade beängstigend wirkt und der in seiner unerhörten Länge mit dem gewaltigen Maul, der schwarzräderten Brille, den wilden Haaren und den dürren Bewegungen unerhört auffällig wirkt. Neben ihm die kleine, verhutzelte, proletarische, kränkliche, unsagbar hässliche Ida Weber und dann Emmy mit dem goldigen, kurzen, jungen Haar und dem schwarzen Käppi darauf, dem verschlissenen Gehrock, den sie jetzt als Paletot trug und dem grünseidigen Fetzen, den sie zur Verdeckung des weißglänzenden Kragens darüber gewickelt hatte und den violetten Strümpfen, die sie leger auf die gegenüberliegende Bank legte, damit ich ihre Beine streichen konnte. So fuhren wir durch alle Hauptstraßen, was an den schönen Sonntagnachmittag erhebliches Aufsehen machte, zumal ich oft erkannt wurde. In den Blumensälen selbst war es ziemlich fad. Am besten gefiel mir eine Kinematographennummer, wo ich zum ersten Mal einen bewegten Film auf dem Film dargestellt sah, der von den Zuschauern zertrümmert wurde. Emmy juchzte wie ein kleines Kind und klatschte bei jedem Reklame-Belichtbild in die Hände. Wir haben allesamt all unser Geld ausgegeben und fuhren nachher mit den letzten Groschen per Straßenbahn zurück. Auch die Fahrt war noch recht fidel. Dann begleitete ich Emmy und Murax bis vor den Zimpel und ging ins Stefanie, wo ich Schach spielte. Nach kurzer Zeit rief Emmy mich telefonisch an. Ich solle sofort hinkommen, es sei etwas Dringendes. Murax hatte mich rufen lassen, weil 4 Kriminaler, darunter die, die ihn seinerzeit verhaftet hatten, da waren. Nun fürchtete er, dass die Polizei wieder etwas gegen ihn in Schilde führe. Da die unsympathischen Gäste bald gingen, ging auch ich in Stefania zurück, wo ich Heinrich Mann und Oppenheimer traf. Man scheint mit der Benatzky auseinander zu sein. Er erzählte, dass die Laske Schüler, sie treibt sich immer noch in München herum, ihm aus heiler Haut Krach gemacht habe, weil er angeblich ihren Mann, Herwart Walden, ausgerechnet, einmal nicht ehrerbietig genug gegrüßt habe. Sie beschimpfte ihn ganz unglaublich. Das Bild, das Oppenheimer von ihm gemalt habe, sei viel zu bedeutend. Er sei nur der Text zu Oppenheimers Musik, etc. Mann sagte, er habe sie dabei die ganze Zeit freundlich angelächelt, denn er glaube, sie sei irrsinnig. Das glaube ich auch. Heute früh kam eine Karte von Rechenberg mit der Mitteilung, dass heute geheiratet wird. Gleichzeitig eine Postanwendung von 4 Francs, 3,25 Mark, als Trinkgeld für meine Dienste. Ich werde davon ein Glückwunschtelegramm schicken. Ich freue mich sehr, dass aus der Geschichte etwas geworden ist, wenn nun die Gräfin nur bald zu dem Geld des Schwiegervaters käme. München, Freitag, der 21. Juli 1911. Eben geht Bolz fort. Er erzählt Schauergeschichten von Emmys Zustand, die anscheinend in kompletten religiösen Wahnsinn verfallen ist. Sie verflucht mich und fast alle übrigen Freunde als Ketzer, halluziniert den Teufel, der sie an den Beinen zieht, und in ihrer kleinen armen Psyche scheint alles wild herzugehen. Dabei ist sie geil wie nur eh und je, und Bolz hat nach jedem Coitus, den sie zuerst verlangt, die furchtbarsten Flüche und Anklagen gegen ihn und gegen sich selbst anzuhören. Er ist schon ganz verzagt. Das Schlimmste ist, dass man das Mädel jetzt jeder Gewalttätigkeit für fähig halten muss. Bolz hat sie schon auf der Straße attackiert, als er mit einer anderen Frau ging. Ich muss gewärtigen, dass sie mir mit Revolvern oder Rasiermessern entgegentritt. Das Beste wäre schon, sie ginge je eher, je lieber in ein Kloster. Das wird für ihre verwirrte Seele vielleicht besser sein als das Irrenhaus, wo sie den Zwang spüren müsste. Das arme Mädelchen. Und die 3-mal gottverfluchten Pfaffen, die ihr wohl obendrein noch die Hölle heiß machen. Heut früh, jetzt ist's abends, kam Lotte und holte mich ab, als ich gerade baden gehen wollte. Ich ging natürlich mit ihr ins Café. Ich habe sie sehr, sehr lieb. Und jedes Mal, wenn sie mir mit sündigem Lächeln von der bevorstehenden Reise spricht, möchte ich sie vor seliger Freude zerfleischen. Ich habe diese Tage viel an diese Liebe und an die zu Frieda gedacht. Wie ungeheuer töricht sind die Menschen, die da meinen, ein Herz könne nicht gleichzeitig nach mehreren Seiten gezogen werden. Meine Liebe zu Frieda leidet gar nicht durch diese Aufwallung. Denke ich Friedels, dann füllt sich alles Herz mit Sehnsucht und Zärtlichkeit, und doch zweifle ich nicht einen Moment an der Richtigkeit und dem Wert des Gefühls, das mich dem Puma verbündet. Ich kann neben dem Puma sitzen, sie leidenschaftlich zu küssen wünschen und gleichzeitig an Frieda denken, sie herbeisehen und in die Luft greifen in der Illusion, ich erfasse ihre Hand. Und wieder kann ich durch ein Wort, eine Bewegung, einen Blick von Uli zu glühender Liebe hingerissen werden und dann, 5 Minuten später, wenn ich etwa die Valière sehe, deren Hände in Küssen ertränken, kann mit der Uhr in der Hand ihren Atem aufzufangen suchen, bis zu dem Moment, wo ich stürmisch aufbreche, um Lotte zu treffen. Vielleicht ist es dumm und unpraktisch von mir, all das nicht zu verbergen. Aber ich kann nicht anders. Ich könnte mit Lotte im Bett liegen, sie rasend lieben und ihr gleichzeitig von Morgerl vorschwärmen. Wie ist es bloß denkbar, dass ich, da ich, das bilde ich mir doch ein Erotiker bin, wie nicht viele herumlaufen, dass ich so maßlos wenig Glück bei den Frauen habe? Die Natur ist gar zu talentlos. Irgendein Kommiss bekommt's und weiß nichts damit anzufangen. Gestern Abend in der Toggelstube possierte ich die Frau Mewes, ehemalige Grete Gräf. Sie ließ sich sogar auf den Mund küssen von mir. Der Valière und nachher der Frau Weigert küsste ich die Hände. Beide sind mit sehr schönen Händen ausgestattet. Und nachher liefen alle 3 mit ihren Ehemännern nach Hause. Es ist ganz verrückt. Dass ich mehr oder weniger aufs Onanieren angewiesen bin, das kommt mir wie der infamste Witz vor, den das Schicksal je ausgeheckt hat. Wäre Strich nur erst fort, dann geht's mit dem Puma auf Reisen und der Gedanke daran ist so wohltuend wie die himmlischen täglichen Schwimmbäder im Ungererer Bad draußen. Puma, süßes Puma. Weiber, süße Weiber. Liebe, süße Liebe. München, Freitag, der 25. August 1911. Toggelstube. Ein vollbesetzter Tisch mit seltenen Gästen. Randolph, die Svoboda, ein Stück Mist. Feuchtwanger, Weigert, Wedekind, Alten, von Jacobi, Waldau, von Hagen, ein widerlicher Kerl mit blondem Schnauzbart, dessen Namen ich nicht weiß, und noch vielleicht dieser oder jener. Nachher kamen Kurt Martens und Wilhelm von Scholz, schließlich auch noch Lina Voivode und Basil. Am oberen Ende zückt man Spielkarten und ich sah, dass Wedekind nervös wurde. Er ging mit Martens, Scholz war fortgegangen, an einen anderen Tisch und kam plötzlich zu mir. Kurt Martens habe etwas mit mir zu besprechen. An Ecktisch wurde ich dann aufgeklärt, man habe sich nur von den Kartenspielern emanzipieren wollen. Jetzt kamen sehr lebhafte Gespräche auf. Besonders wurde natürlich die Ungeheuerlichkeit des Diebstahls der Mona Lisa erörtert. Wedekind deutete an, dass er Willi Gretor in Verdacht habe, mit der Geschichte in Verbindung zu stehen. Auch mir war dieser Gedanke schon gekommen. In der Flora-Büsten-Angelegenheit war er der eigentliche Macher gewesen. Harden hatte seine Beteiligung damals als Beweis für die Unechtheit angeführt. Ich habe Gretor leider nie kennengelernt. Als ich nach Paris ging, hatte mir die Gräfin Grüße an ihn aufgetragen, aber ich fand ihn damals nicht. Er muss ein interessanter Kerl gewesen sein. Meine Vermutung war, dass er ein Herostratenstück vorliegt. Vielleicht bringt sich demnächst irgendwer um und man findet bei ihm die Reste der Gioconda. Dass das Bild im Auftrag eines amerikanischen Milliardärs gestohlen wurde, ist natürlich auch möglich. Schließlich könnte es auch eine chauvinistische Aktion sein. Das Bild wurde nach Deutschland verschleppt und die Gereiztheit wegen Marokko bekommt eine ethische Stütze. Es ist ein sehr eigentümlicher und unheimlich aufregender Fall. Ich bin, seit ich es las, ganz betroffen und ärgere mich über die Schmöckereien in den Blättern, die den Vorfall schon ganz in ihren dummen Tageskram einregistert haben. Wir blieben sehr lange beisammen. Ein Schutzmann kam und erinnerte Rauschenbusch um 3:45 an die Polizeistunde. Wir hätten alle noch gerne bleiben mögen.
Ja, noch ein paar Personen und Begriffe, die da auftauchten. Kein ist die Zeitschrift, die Mühsam herausgab und eigenhändig verfasste. Immer so 16 Seiten, ein großer Hauptartikel und Glossen dazu. Und in den ersten Jahrgängen auch das in Fortsetzung veröffentlichte Tagebuch aus dem Gefängnis. Das war eine Hauptbeschäftigung für ihn, die ihn einmal im Monat 3-4 Tage kostete. Dann hatte er das Heft fertig, gab es in Druck. Und immerhin hat er es durchgehalten, von 1910 bis 1914 jeden Monat ein neues Heft erscheinen zu lassen. Wurde in den Kreisen damals sehr beachtet und hat Mühsam auch den Ruf eines ernstzunehmenden anarchistischen Schriftstellers verschafft. Ein paar Namen. Emmy ist Emmy Hennings. Später heiratete sie Hugo Ball und wurde mit ihm zusammen und noch einigen anderen zur Begründerin des Dadaismus im Kabarett Voltaire in Zürich 1916. Das war ein paar Jahre später. Später wollte sie auch nicht mehr an diese wilde Zeit in München erinnert werden. Die Tagebücher haben erst ans Licht gebracht, Teile ihrer Biografie, die vorher ein bisschen unter den Teppich gekehrt wurden, bei der Hugo Ball Gesellschaft und den Biografen von Emmy Hennings. Puma gibt es dann noch, das ist die Puppenmacherin, deshalb Puma, Lotte Pritzel, die so etwa so große Wachspuppen, so Wachs und Textil, sehr duftige, luftige Kreationen schuf und sie war recht bekannt, aber sie konnte nicht wirklich davon leben. Sie brauchte den Herrn Strich, der hier öfter vorkommt. Herr Strich hat sie ausgehalten, hat ihr Leben bezahlt und hat ihr sozusagen die Freiheit verschafft, ihrer Kunst nachzugehen. Außerdem ist sie sehr gern fremdgegangen und Mühsam gehörte auch zu den Glücklichen, zu denen sie öfter kam. Später hat sie dann mit Mühsam eine, was sich hier andeutet, eine Reise nach Dresden gemacht, über die er dann auch hinterher sehr glücklich, aber doch nur summarisch berichtet war, hat, weil es zu schön war, um alles aufzuschreiben. Ich hatte eben ein kurzes Gespräch und wurde gefragt, was denn nun eigentlich im Unterschied zum Kommunismus das Wichtige am Anarchismus ist. So ähnlich war die Frage. Ich glaube, man sieht es nicht so an der Oberfläche hier, aber er sagt es bei Gelegenheit, der Mühsam, bei ihm ist es, er lebt aus der Wut und aus der Leidenschaft und während der Kommunismus aus Thesen und was weiß ich, zusammengesetzt ist, wissen wir alle ganz gut, aber er kommt genau von der anderen Seite, deshalb berührt sich das zwar, aber es kommt nicht zusammen. Seine Feinde sind die Sozialdemokraten, das waren die Kommunisten von 1910, später waren es die Kommunisten der 20er Jahre, mit denen konnte er reden, aber er konnte sich eigentlich nur mit ihnen krachen und streiten, weil sie dasselbe wollten, nämlich die Bourgeoisie stürzen und eine herrschaftsfreie Gesellschaft errichten, worunter er eine wirklich herrschaftsfreie Gesellschaft verstand, während die Kommunisten dann doch eine gut geführte, nämlich durch die Diktatur des Proletariats geführte Gesellschaft. Mühsam war sogar so bereit, ging so weit, die Diktatur des Proletariats anzuerkennen in einer Übergangsphase. Aber das können wir heute Abend, das wäre ein abendfüllendes Programm, das können wir heute Abend nicht klären, lösen. Ich wollte jetzt noch kurz was zum Schicksal dieser Tagebücher sagen, die er 42 Bände, glaube ich, waren es solche Hefte, dicke Hefte, eng beschrieben. Später in den Inflationszeiten wurde die Schrift immer enger, immer kleiner, die Hefte wurden immer länger. Also 240, 250 Druckseiten, am Anfang waren es 80 Seiten. Es sind insgesamt 7000 Seiten geworden. Als er 1924 anlässlich der sogenannten Hitler-Amnestie aus der Haft entlassen wurde, vorzeitig, hat er kein Wort mehr in diese Tagebücher geschrieben. Er hat schlagartig aufgehört, weil sie inzwischen in der Haft die Funktion eines Vertrauten angenommen hatten, des einzigen Wesens, dem er noch vertrauen konnte, das war sein Tagebuch. Als er frei war, war er von dieser Last befreit und hat nicht mehr geschrieben. Schon damals in der Festungshaft wurden ihm die Tagebücher in regelmäßigen Abständen aus der Zelle geholt und ausgewertet. Man sieht also die Blaustiftstriche in den Tagebucheinzeichnungen, die besonders schlimmen Stellen wurden unterstrichen und wurden gegen ihn verwendet, wurden dazu verwendet, die Häftlinge gegeneinander auszuspielen. Manche seiner Sätze wurden im Bayerischen Landtag vorgetragen, um zu fordern, dass diese Häftlinge härter angefasst wurden. Also diese Tagebücher haben auch eine unheilvolle Wirkung ausgeübt. Aber Mühsam hat deshalb nicht beschlossen, sie nicht weiterzuschreiben. Das ging nicht, er musste schreiben. Er hat bloß sich bemüht, niemanden dort bloßzustellen oder niemandem zu schaden. 1934, nachdem er ermordet war, am selben Tag noch vor der Beerdigung, ging Zenzel Mühsam, seine Frau, über die grüne Grenze nach Prag ins Exil und ließ den ganzen Nachlass, Mühsams Tagebücher und seine Briefe und Werkmanuskripte, die waren schon vorher in Sicherheit gebracht, die ließ sie dorthin bringen und sie lebte unter harten Bedingungen in Prag. Sie hatte kein Einkommen. Es wurde gehungert, es wurde gedarbt und sie wusste nicht, wie es weitergeht. Man wusste nicht, wie lange das geht mit den Nazis. Plötzlich kriegte sie Einladungen aus Moskau. Es wird eingeladen nach Moskau. Es geht ihr sicher schlecht und sie darf sich erholen. Und es wurde ihr auch versprochen, alle Schriften von Erich Mühsam, die würden in mehreren Sprachen in der Sowjetunion gedruckt werden und ihre anarchistischen Freunde, auch kommunistischen Freunde, warnten sie. Es war im Vorfeld der großen stalinischen Säuberungen. Die Einladungen wurden dringlicher. Zenzel Mühsam ging es immer schlechter. Sie hatte den Josef bei sich, das war ein Neffe, 18 Jahre. Man versprach ihr, der Neffe kriegt eine tolle Ingenieurausbildung in der Sowjetunion. Kurz und gut, sie ließ sich breitschlagen, reiste hin, durfte Urlaub machen an der Krim, sich erholen, hielt vor russischen Arbeitern Vorträge über das Schicksal Erich Mühsams, fasste Vertrauen zu diesen wunderbaren Menschen und ließ den Nachlass aus Prag holen, verkaufte ihn an das Maxim Gorki Institut in Moskau, half noch das Tagebuch, also die einen dieser Hefte und Briefe auszuwerten, zum Beispiel wer das war auf diesen Postkarten und Briefen. Das kann man da an den archivierten Zetteln ablesen, wo genau drauf stand, wer diese Karte geschrieben hatte, auch wenn nur der Vorname drauf stand. Nachdem das alles getan war, wurde sie verhaftet. Die stalinischen Säuberungen rollten an. Sie brachte 18 Jahre im Gulag zu, in Straflagern, Gefängnissen, in der Verbannung und wurde erst 1954 in die DDR nach Ostberlin entlassen. Warum kamen die Tagebücher nach Moskau? Warum waren die so interessant? Es sind einige Hefte verschwunden von diesen Tagebüchern. Die waren vollständig. Das hat sie noch in Prag bekundet, dass sie den Nachlass vollständig zusammengehalten hat. Es fehlen jetzt 4, 5 Bücher, und zwar die interessanten aus der Revolutionszeit zwischen Ende 1916 bis Anfang 1919. Warum die fehlen, weiß keiner. Sie wurden gesucht. Reinhard Müller aus Hamburg, der jetzt beim Institut für Sozialforschung, heißt es, glaube ich, publiziert, war damals in Moskau, hat die Archive durchgesucht, als das noch ging, hat interessantes Material gefunden, Verhörsprotokolle über Zenzel Mühsam. Er hat aber keine Tagebücher von Mühsam gefunden. Und es lässt sich nur eine Art Indizienbeweis antreten, dass die Leute, die emigrierten Deutschen, die den Nachlass mit Zenzel ausgewertet haben in Moskau, auch identisch waren mit den Leuten, die zum Teil in Mühsams Tagebüchern vorkamen. Wenn man dann das Klima der Verfolgung und der Säuberung, wenn man sich damit dafür interessiert hat, dann weiß man, dass diese ganzen kommunistischen Immigranten Lebensläufe, wasserdichte Lebensläufe vorlegen mussten über ihre Vergangenheit. Und wenn dort ein Satz, wenn ihnen nachgewiesen werden konnte, dass sie gelogen haben, war das praktisch das Todesurteil. Die meisten dieser Immigranten sind tatsächlich bei den Säuberungen umgekommen. Und man muss vermuten, dass auch Erich Mühsams Tagebücher dabei eine Rolle gespielt haben, weil dort Namen mit anderen Namen in Verbindung gebracht werden, was die Leute später nicht mehr zugeben durften. Die anderen waren inzwischen Verräter, Trotzkisten, Nazis geworden und so weiter. Und das durften die nicht blicken lassen, dass sie so eine Vergangenheit hatten. Sie wurden dann mit solchen Tagebucheintragungen möglicherweise konfrontiert. Damit wurden sie überführt des Verrats. Und ja, den Rest kann man sich denken. Also diese Rolle haben die Tagebücher damals in Moskau gespielt. Zenzel.
Entschuldigung, eine Frage. Heißt es dann, dass die Emigranten die Tagebücher haben verschwinden lassen?
Nicht die Emigranten, die haben von diesen Vorgängen nichts gewusst, aber es gab einige unter den Emigranten, ich will sie nicht Oberemigranten nennen, aber es waren auch deutsche Genossen, die mit dem GPU zusammenarbeiteten und die Aufgabe hatten, die Tagebücher auszuwerten. Die haben ihren eigenen Namen möglicherweise da drin gefunden und haben die Sachen schnell verschwinden lassen, weil ihnen ihr Leben natürlich lieb war. Das ist eine Erklärung für das Verschwinden dieser Tagebücher, die wahrscheinlichste. Vielleicht, es kann alles noch ganz anders gewesen sein, aber ich glaube es eher nicht. Gut, Zenzel kommt zurück nach Ost-Berlin, kriegt eine kleine Wohnung, kriegt eine Parteirente und bestellt als erstes Mikrofilme von dem ganzen Nachlass. Diese Mikrofilme wurden tatsächlich geliefert, 12.000 Aufnahmen, mehrere solche dicken Rollen. Aber sie hat die Mikrofilme nicht bekommen, sondern diese gingen sofort ans Zentralkomitee der SED. Dort wurde beschlossen, dieses Material darf niemals an die Öffentlichkeit gelangen. Es ist ein Anarchist gewesen und wir wissen nicht, was der da alles über uns schreibt. Es musste sofort eingebunkert werden und die Akademie der Künste Ost-Berlin bekam die ehrenvolle Aufgabe, dieses Material vor der Öffentlichkeit geheim zu halten, fernzuhalten. Es gab verschiedene Versuche, daran zu kommen. Ulrich Linse, Anarchismusforscher, hat es einmal geschafft. Er durfte diese Tagebücher wohl einsehen, unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Irgendwie hat es auch geschafft, Teile davon zu fotografieren. Das heißt, er hat viel daraus zitiert irgendwann in den 70er Jahren und dann war dieses Archiv wieder streng geschlossen und es kam keiner ran. Ich war damals Lektor, Herausgeber im Ostberliner Verlag Volk und Welt, machte die DDR-Erich-Mühsam-Ausgabe und wollte auch die Tagebücher und Briefe erschließen, also erstmal kennenlernen natürlich und dann verlegerisch irgendwas damit machen, was zu machen da war. Auf die Weise habe ich dann versucht, daran zu kommen, war auch schwierig, aber mit Hilfe des Ministeriums, also innerhalb der DDR-Bürokratie und Hierarchie, habe ich es dann so mit einem Hebel von der Seite geschafft, daran zu kommen. Und das war Anfang 1980, also in den frühen 80er Jahren. 1979, 80 habe ich damit angefangen. Habe ich die ganzen Tagebücher abschreiben lassen, dafür gab es Geld, so auf diesem grauen Durchschlagspapier. Dann haben wir damals Versuche gemacht, einen BRD-Verleger zu suchen, der mit dem Ostverlag gemeinsam eine Edition machen wollte. Es fand sich dann keiner. Dann kam irgendwann aber auch die Wende und dann saß ich auf dem Material, habe versucht, Verlage zu finden, die daran interessiert werden, habe tolle Angebote gekriegt. Ein Verlag verlangte, dass man 50 Mark pro gedruckter Seite bezahlt, damit die das drucken. Andere haben gleich abgewinkt. Stiftungen, die tolle Rosa-Luxemburg-Stiftung war begeistert und sie ein halbes Jahr später verlor sie irgendeine Wahl in Berlin und sagt, jetzt haben wir kein Geld mehr, jetzt können wir es nicht mehr machen. Da habe ich irgendwann gedacht, die 5000 Mark, Druckkostenzuschuss, die machen den Kohl nicht fett. Ich saß auf dem Material und es setzte Staub an, bis ich auf die Idee kam, es gibt nur eine Möglichkeit, das zu publizieren, ohne dass es Geld kostet und das ist das Internet. Natürlich, man kriegt selber auch kein Geld. Ich habe also mit einem Freund, einem Informatiker, Konrad Pienz, zusammen beschlossen, überlegt, er macht das Programm und diese Maschine, in der das Ganze eingefüttert wird und die dann wunderbar funktioniert als Spielwiese und als wissenschaftliches Instrument zur Erschließung der Tagebücher. Jetzt speisen wir die Texte ein. Das ist ein Prozess. Bei 7000 Seiten Gesamtumfang kann man sich ausrechnen, wie lange das dauert. 8 Jahre haben wir angesetzt, jedes halbe Jahr ein neuer Band. Das Hauptedition findet im Internet statt. Der ganze Erich Mühsam Tagebuchtext wird peu à peu im Internet stehen. Also der ganze Text dieses Buches steht schon da, ist abrufbar, lesbar. Dazu eben die Anmerkungsmaschine mit Querverweisen in allen Richtungen durchsuchbar, organisierbar. Man klickt auf einen Namen und kriegt dann die Biografie oder den Verweis die Seite von Wikipedia geht auf oder eine andere Webseite, wo die Biografie dieser Person zu lesen ist. Wenn es sowas nicht gibt, machen wir selber eine kurze Biografie. Dazu Texte, die erwähnt werden. Bildmaterial, die wunderschönen Frauen, die hier alle vorkommen, sind dann auch irgendwann zu sehen. Das ist eine fließende Arbeit, ein Work in Progress, was sich die nächsten 10 Jahre möglicherweise hinziehen wird. Macht Spaß, bringt kein Geld, ist eine Freizeitbeschäftigung. So wie die Männer früher elektrische Eisenbahn gespielt haben, machen wir jetzt sowas. Macht Spaß und als wir das alles fertig hatten, dachten wir, man muss trotzdem dieses das Papier in der Hand haben, das Buch lesen können wie ein Buch. So. Und gingen zu Jörg Sundermeier vom Verbrecherverlag und haben gesagt, Jörg Sundermeier, druckst du das Buch, auch wenn es schon im Internet steht? Worauf er sagte, nein, damit mache ich mir das Buch kaputt. Dann haben wir gesagt, gut, gehen wir woanders hin. Eine Woche später rief er an und sagte, doch, ich mach's. Das macht das Buch nicht kaputt, ich habe es mir überlegt, das trägt sich gegenseitig. Das heißt, er hat begriffen, was wir uns auch schon gedacht hatten natürlich, dass es eine neue, zukunftsweisende Editionsform ist, die wir da quasi mit aus, wir sind nicht die Ersten und nicht die Einzigen, aber die wir aus der Taufe heben, dass sich das Buch durch die Internetbegleitung sozusagen ergänzt und dass es beides zusammen eine neue Einheit bildet, die sehr viel nützlicher und brauchbarer ist als ein Buch. Zum Beispiel gibt es hier kein Register, weil das Register sich weiterentwickelt. Es gibt Fehler, es wird korrigiert, es wird ergänzt, es kommen neue Namen dazu. Wenn es einmal im Buch steht, ist es tot, fertig und im Internet entwickelt es sich weiter. Es wächst also ständig und dieses Wachstum kann man im Internet begleiten, das muss man nicht im Buch nachgucken. Und wenn man es tatsächlich haben will, das aktuelle Register, kann man es per PDF runterladen und sich neben das Buch legen. Da muss man nicht ständig am Computer sitzen, wenn man wissen will, wer Emmy Hennings war zum Beispiel. Das ist auch so ein Ding, was sich im Lauf der Arbeit dazu gesellt hat. Also noch eine neue Facette, noch eine neue Dimension. Und es werden noch weitere dazukommen. Und das finde ich das Tolle daran, dass diese Edition sich immer noch auch in die Breite und in die Höhe und überall weiterentwickeln kann, solange wir jung und gesund sind, um das durchzuhalten. Das Buch ist ein bisschen teuer, finde ich, aber es sollte ein schönes Buch sein und ein Buch, was lange hält und was man im Bücherschrank sehen kann. Und jeder, dem es zu teuer ist, haben wir uns gedacht, der kann es wirklich im Internet lesen. Völlig umsonst. Das war auch eine Bedingung. Keine Bezahlschranke. Soll für jeden da sein. Und wer es lesen will, kann sich auch ausdrucken. Trotzdem gibt es das Buch. Und dies alles zusammen in Zusammenarbeit mit dem Verbrecherverlag. Also ich kann nur... Wer interessiert ist, sage ich mal so, dass diese Edition weitergeht mit dem Verbrecherverlag, der kann sich gern so ein Buch kaufen. Gut, damit ist jetzt fertig und du liest dann deinen...
München, Donnerstag, der 23. November 1911. Meine Faulheit übersteigt wieder alles Maß. Da ich vom Kegeln erst um 3:45 nach Heim kam, stand ich mittags um 1 Uhr auf. Nachher war, als ich aß, Grobshofer bei mir und dann war ich bis jetzt, es ist jetzt 6 Uhr, im Café. Um 7:30 soll ich im Lustspielhaus sein, wo Strindbergs Vater gegeben wird. Es ist schändlich. Der Keinkalender, der im September angekündigt war, wartet noch auf wichtige Beiträge. Die 9. Keinnummer muss schnellstens in Angriff genommen werden. Der Komet verlangt größere Beiträge. Robert Heimann trat mit der Anfrage an mich heran, ob ich nicht für ein Unternehmen Briefe aus der Zeit einen Beitrag von etwa einem Bogen schreiben möchte. Und ich sagte zu. Und der Drei-Lilien-Verlag hat auch bald Anspruch auf das Buch, zu dessen Ablieferung vor dem 1. Januar ich kontraktlich verpflichtet bin. Aber ich tue schon gar nichts mehr, seit ich von Berlin zurück bin. Heute früh um 7:30 klopfte es wie toll an meine Tür. Ich fuhr aus dem besten Schlaf auf. Ein eingeschriebener Brief, dem ich von außen ansah, dass er ein Manuskript enthielt. Ich war wütend. Aber als ich hineinsah und den beigelegten Brief las, interessierte mich die Geschichte plötzlich sehr. Vor längerer Zeit bekam ich einmal eine Anfrage aus St. Gallen von einem gewissen Eugen Siedeberg, ob ich wisse, wo Panizza stecke. Zugleich schrieb der Mann mir, er werde mir gelegentlich Ausführungen senden, die mich interessieren dürften. Ich antwortete ihm, Oskar Panizza sei, soviel ich wisse, in einer bayerischen Irrenanstalt interniert. Für sein Manuskript hätte ich zum Abdruck keine Verwendung, doch könne er es mir ja mal zum Lesen schicken. Nun kam also heute ein 4-seitiger Brief von dem Mann. Er behauptet darin, Gründe zu der Annahme zu haben, dass sich Panizza längst im Ausland aufhalte. Er bitte mich, Näheres darüber zu ermitteln. Ich werde Schaf und die Gräfin fragen, die einzigen meiner Bekannten, soviel ich weiß, die mit Panizza noch nach dem Ausbruch seines Verfolgungswahns Fühlung hatten und auch noch haben. Er, Siedeberg, verfüge über die Aussage eines Hypnotiseurs, welchem man zur Zeit, als Panizza als Flüchtling in Paris lebte, von preußischer Seite aus zu bewegen suchte, Panizza in Paris aufzusuchen und ihm durch Hypnose in einem dem Irrsinn ähnlichen Zustand zu versetzen, um hierdurch die Pariser Polizeibehörde zu veranlassen, Panizza als Geisteskranken an Deutschland auszuliefern. Er glaube nicht an Panizzas Irrsinn, sondern vermute, dass Bayern in dieser Sache Preußen einen verbrecherischen Dienst geleistet habe. Der übrige Teil des Briefes bezieht sich auf das beigelegte Manuskript, das den Titel führt »Grauenhafte Verbrechen deutscher Fürsten gegen mittellose Evangelische«. Ich habe die Arbeit noch nicht gelesen, werde es aber baldigst tun, denn was der Brief enthält, macht mich sehr neugierig. Danach scheint der Mann zu behaupten, dass die Kastration unbequemer Leute vielfach geübt werde, und da er von Enthüllungen spricht und schon im Brief Äußerungen von Kriminalisten und anderen zitiert, die sich in Berlins Tageblatt für die Zerstörung der Zeugungsfähigkeit bei Verbrechern und Geisteskranken aussprechen, nehme ich an, dass er gutes Material gesammelt hat. Schließlich bittet er mich, das Manuskript zu behalten und es fleißig zirkulieren zu lassen. Ob es sich bei dem Manne selbst um Geisteskrankheit handelt oder ob er ernst zu nehmen und vielleicht zu unterstützen ist in seinen Bemühungen, werde ich wohl erst nach der Lektüre des Manuskripts erkennen können. Ich denke, die Lektion wird aufregend sein, als die der Everschen dilettantischen Gespensterbücher, der ich euch jetzt obliege. Schickele schrieb mir mal eine nette Skizze. Darin ergießen sich über eine Gesellschaft eine große Menge Zettel, die aus dem Leibe eines geheimnisvollen Vogels herunterfallen und dem neugierigen Leser die Worte zeigen: Das Grauen von Dr. Johannes Heinz Evers ist das Beste. München, Sonnabend, der 2. Dezember 1911. Die Versammlung am Dienstagabend verlief ganz gut. Der große Saal der Schwabinger Brauerei war zu meiner Überraschung überfüllt. Ich hatte zuerst nur den kleinen, etwa 300 Personen fassenden Galeriesaal bestellt und nur für den Eventualfall den großen. Es kamen aber über 1000 Personen. Die Zusammensetzung des Auditoriums war ganz ungewöhnlich. Sehr viele Literaten, unter anderem die Beutler, Fresker, Halbe, Schaumberger, Scharf und so weiter. Künstler, Anarchisten aller Schattierungen und das übrige Studenten. Ich sprach 1,5 Stunden, aber meine Rede stellt mich selbst wenig zufrieden. Sie war gar zu zerrissen. Immerhin sprach ich fließend und, wenn ich aus den vielfachen Unterbrechungen durch Beifall und Jubel schließen darf, wohl auch temperamentvoll und mitreißend. Der Schluss, in dem ich über Abhilfe hätte sprechen sollen, kam ganz zu kurz. Ich konnte nur vage Andeutungen dessen geben, was der Sozialistische Bund will. In der Diskussion sprachen ein paar Studenten, deren Nüchternheit und Müdigkeit mich ärgerte. Am besten sprach Sirch, der Holzarbeiter, der etwas besoffen war, aber recht leidenschaftlich redete. Recht widerlich war, dass die Studenten ihn seiner unbeholfenen Ausdrucksweise wegen auslachten. Am Schluss meines Referats war großer Beifall gewesen, untermischt mit Johlen und Pfeifen. Während der Diskussion wurde der Lärm der Studenten immer größer. Sie hatten nur noch ihren Bierulk an der Versammlung. Es war sehr deprimierend, so habe zu sehen, wie leer diese jungen Menschen aller Herzhaftigkeit und alles leidenschaftlichen Temperaments sind. Ich musste sie erst dumme Jungen nennen, um das Klavierspiel, dem sie sich während der Rede eines jungen Mannes hingaben, zu verhindern. Im Schlusswort